Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 59. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind zurück mit neuem Serienstoff für euch im Januar und wir beginnen mit zwei Serien, die auf sehr unterschiedliche Art über Gesellschaft, Kapitalismus und Gewalt nachdenken. Wir reden über die zweite Staffel von Squid Game bei Netflix und über das Gedankenexperiment A Better Place in der ARD Mediathek. Einen der komplexesten True-Crime-Fälle der Geschichte erzählt die britische Sky-Miniserie Lockerbie – A Search for Truth. Oscar-Preisträger Colin Firth spielt jenen Mann, der sein Leben der Aufklärung des Bombenattentats auf jenen Pan Am Jet widmete, der 1988 über dem schottischen Dorf Lockerbie explodierte. Beeindruckend besetzt mit deutschen A-Promis ist Amazons neue Koch- und Reiseshow Dinner Club. Leute wie Moritz Bleibtreu, Franka Potente, Caroline Herfurt, Teddy Tecklebrand und Kurt Krömer erkunden Länder und ihre Küchen. Aber lohnt sich auch das Anschauen? Das Anschauen lohnte Anfang 2022 definitiv die Apple-Serie Severance. Das war auch meine Serie des Jahres damals und 14 Emmy-Nominierungen gab es nebenbei auch. Nun kommt Staffel 2 und werde ich enttäuscht und glücklich darüber sein? Und was denkt überhaupt Jan Freitag? Herzlich willkommen, lieber Jan.
Schönen guten Morgen. Frohes neues Jahr.
Ja, ich habe dir extra vorher nicht gesteckt, welche Frage ich dir heute stelle. Das ist nämlich eine kleine Quizfrage. Das wäre schlimm, wenn man sich da schon auf die Antwort vorbereiten könnte. Und zwar, wir beginnen ja mit dem Thema Squid Game. Und da nenne ich dir mal drei Zahlen und du tippst oder weißt, wofür sie stehen. Ich lese sie auch gern zweimal vor. Die Zahlen lauten 456, 400 Millionen und 1 Milliarde. Wofür könnten diese Zahlen stehen? 456, 400 Millionen und 1 Milliarde.
Also 1 Milliarde Views womöglich, 400 Millionen, die es komplett gesehen haben und 452 Tote in der ersten Staffel oder in der zweiten.
Nein, es sind 456 Teilnehmer,
in dem Squid Game. Aber dann stimmt es ja fast, weil bis auf einen.
Ja, genau. Also du hast die Anzahl der Leichen relativ gut geschätzt, wobei es gibt ja auch noch Leichen auf anderen Seiten, egal. 400 Millionen, du hast ein bisschen übertrieben. 400 Millionen ist die Zahl der Menschen, die die erste Squid Game Staffel vermutlich gesehen haben. Mhm. Und 1 Milliarde, das ist vielleicht der interessanteste Wert. Man schätzt, dass das Unternehmen Netflix durch die Serie Squid Game um 1 Milliarde im Wert gestiegen ist.
Ach ja, okay.
Also da gibt es wahrscheinlich so Berechnungen, wie viele Leute haben neue Abos abgeschlossen, wie ist die Marke an sich im Wert gestiegen und so da. Das fand ich einen ganz interessanten Wert.
Also wahrscheinlich gibt es sogar Parameter, die ermessen, wie viel öffentliches Gerede über eine Serie in welcher Höhe den Wert eines Unternehmens steigern kann, also wie viel PR da reinfließt und so weiter.
Wahrscheinlich gibt es da auch schon eine KI für diese ganzen Sachen berechnet.
Genau, die hat 1 Million ausgespuckt.
Also wir haben ja damals, glaube ich, Squid Game, das war ja so ein Überraschungssensationserfolg. Also es ist auch bis heute die erfolgreichste Serie, die auf Netflix jemals gelaufen ist. Und sie kommt ja aus Korea, also es ist damals ja sehr erstaunlich gewesen, dass eben kein amerikanisches Programm ist. Und ich erinnere mich, wir haben damals auch eine Podcast-Folge drüber gemacht oder haben zumindest so am Rande drüber gesprochen. Und mir hat die Serie ja ziemlich gut gefallen. Ich fand die wirklich außergewöhnlich gut. Und du warst, glaube ich, eher verhalten, ne?
Naja, ich fand, es ist ein Schaufenster expliziter Gewalt gewesen und hat sich da so ein bisschen gesuhlt und hat parallel so eine Art trojanisches Pferd da reingeschoben, die Gesellschaftskritik quasi transportiert mit dieser Gewalt und das habe ich dem halt nicht so ganz abgekauft. Und ich habe dazu noch das Problem, dass mir dieses koreanische Overacting manchmal nicht gefällt. Also die sind immer sehr, sehr explizit in ihren Gesichtsausdrücken und in ihren Habitus und auch in den Körperbewegungen und so weiter. Das ist vielleicht so ein eurozentristischer Blick von mir persönlich. Das hat also mehr mit mir zu tun als mit den Formaten, aber mich stört es halt gelegentlich. Und deswegen bin ich auch jetzt in diese neue Staffel teilweise nicht so richtig gut reingekommen.
Vielleicht, ich wollte es eigentlich später erzählen, aber ich habe die erste Staffel auf Deutsch gesehen. Mhm. und habe jetzt die zweite Staffel auch wieder auf Deutsch angefangen. Und dann irgendwann hat mich genau dieser Punkt auch so ein bisschen gestört. Und dachte ich einfach, ich stelle jetzt mal auf Koreanisch um. Und es ist erstaunlich, was dann passiert, weil die Charaktere und die gesamte Serie und die Handlung bekommen sofort eine größere Tiefe und Ernsthaftigkeit. Also Betonung auch auf Ernsthaftigkeit,
ja.
Weil dieses Übertriebene, dieser komödiantische, auch so persiflierende Aspekt, der bei asiatischen Formaten ja oft so ein bisschen, dieses Chargieren, was ja oft so ein bisschen auch drin ist, ob es jetzt irgendwie Hongkong-Kino
halt,
ne? ist oder anderes. Selbst bei den Dramen tun sie ja oft so Comic-Relief-Figuren einbauen, die halt einfach total over the top sind irgendwie. Das wird viel weniger und die Tiefe der Figuren, die nimmt total zu. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ich habe auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, die ja in Australien lebt, die auch gesagt hat, wir haben das auf Koreanisch gesehen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Tipp, das sollte man unbedingt machen.
Ich habe es seinerzeit auch, ich glaube, ich habe es bei dieser Staffel auch immer wieder gemacht, einfach um es mir anzuhören, aber es ist halt dann, du hast keine Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als zu lesen. Also das, ja. du verstehst kein Wort und das lässt mich dann zu sehr an den Untertiteln kleben und deswegen ist es für mich, entwertet das komplett den Sehgenuss, der dabei ja eigentlich auch noch zustande kommen sollte.
Das
ist ein Experiment, aber mehr konnte ich nicht machen. Ist wie bei dänischen Formaten oder also skandinavischen Formaten. Die gucke ich dann tendenziell tatsächlich eher in der deutschen Synchronisation, so schmerzhaft das oft ist, weil ich möchte nicht die ganze Zeit lesen.
Ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, ob sehr viel geredet wird,
ja.
Ob es eine sehr dialoglastige Serie ist oder wie bei Squid Game, da gibt es ja auch einfach viel fürs Auge,
ja.
Wie man das jetzt auch immer empfinden mag, aber gibt es ja auch sehr viel Action und einfach Bildgewalt und fand auch in der zweiten Staffel sehr viel Musik.
Ah, das ist mir jetzt
nicht. Das hat sich gegenüber der ersten Staffel echt ein bisschen verändert, da ist sehr viel Pop drin, irgendwie
ja.
Auch die Musik, die Szenen untermalt und so. Ich weiß gar nicht, müssen wir nochmal, oder wir sollten vielleicht für die Leute, die von Squid Game nur gehört haben, so ganz grob, dass es irgendwie was Brutales sein soll, so. Erzähl doch bitte nochmal ganz grob, worum es da geht und worum, also die zweite Staffel war ja eigentlich nicht geplant, ne? Das war ja eigentlich eine auserzählte Geschichte.
Vermute ich mal, ja, dass es auserzählt war, beziehungsweise haben sie wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, wie groß der Erfolg ist und dass sie da andocken müssen. Das ist ja eine Maschinerie, die da angelaufen ist. Es gab ja auch dieses Realspiel zwischendurch, was fürchterlich missraten war, wie wir beide, glaube ich,
Squid kannten. Game The Challenge, haben wir ja tatsächlich hier drüber gesprochen und du
ja.
Wirst aber lachen, ich kenne Leute durchaus mit ordentlichem Geschmack in meinem Bekanntenkreis, die das ganz toll fanden.
Ja, die vielleicht auch alles aufsaugen, was damit zu tun hat, weil das ja auch einfach eine eigene Brand geworden ist.
Ja, egal, müssen wir nicht mehr drüber
ist halt, sprechen. Also ich meine, die Geschichte ist glaube ich, tatsächlich hinlänglich bekannt, also es gibt eine Organisation, eine Geheimorganisation, die nicht näher spezifiziert wird, die Menschen mit extrem zerrütteten Leben auf der Straße quasi casten und denen die Chance geben, in einer geschlossenen Anstalt quasi auf irgendeiner einsamen Insel an einem Spiel teilzunehmen, wo 456 Menschen teilnehmen und nur eine überlebt diese Spiele und gewinnt dann eine gigantische Summe. Also in Won gerechnet, der koreanischen Rechnung, eine Milliardenbetrag, ich glaube so in Dollar sowas wie ein paar hundert Millionen.
Man kann sich das unheimlich gut merken. 456 Teilnehmer und die Gesamtsumme, die man gewinnen kann, sind 45,6 Milliarden Won.
Ja.
Und was ja ganz erstaunlich ist, im Rahmen des Spiels bekommen die Teilnehmer ja immer mal die Möglichkeit zu sagen, nee, wir hören jetzt an dieser Stelle auf und die bis jetzt erwirtschaftete, in Anführungszeichen, Gewinnsumme wird unter den verbleibenden Überlebenden aufgeteilt. Und da gibt es dann immer in den Folgen sowas wie, ja, wenn wir jetzt aufhören, dann hat jeder 78 Millionen Won oder so. Und dann denke ich natürlich, ja, was ist denn das überhaupt in Euro oder in Dollar? Und dann gebe ich bei Google 78 ein, nur die Zahl 78, und dann kommt sofort 78 Millionen Won in Euro. Also daran sieht man mal, was diese Serie wieder für eine Welle macht.
Der Algorithmus ist auf Seiten von Netflix. Auf jeden Fall gibt es einen Überlebenden, das ist der Sinn des Spiels. Der heißt Song Gi-hun. Ich spreche es garantiert nicht richtig aus, es tut mir sehr leid.
Sagt man dann immer.
Also nennen wir ihn Song, einfach mit seinem Nachnamen. Und das ist auch ein bisschen der Cliffhanger der letzten Staffel. Der geht mit seinem Riesengewinn von 4.000 Billionen, was auch immer,
Ja, 45,6 Milliarden?
45,6 Milliarden geht er zum Flughafen und man merkt schon im Cliffhanger der ersten Staffel, dass er womöglich es sich nochmal anders überlegt. Es wird angedeutet, ich habe es mir nochmal angeguckt. Und tatsächlich, er dreht am Flughafen zu Beginn der ersten Staffel um, geht zurück nach Seoul und startet so etwas wie einen Rachefeldzug gegen dieses Unternehmen, weil er den Zynismus jetzt endgültig gemerkt hat und merkt, dass es menschenverachtend ist und dass die Menschheit davor bewahrt werden muss. Und dafür macht sich also nicht ein schönes Leben in den USA wie geplant, sondern er engagiert für dieses Preisgeld so eine Art Privatarmee aufstellt und wird wieder Teil dieses Spiels, also sneakt sich so ein bisschen rein wieder in dieses Teilnehmerfeld und beginnt dann so eine Art Privatfehde mit dem Organisator, der eine größere Rolle spielt als in der ersten Staffel. Und dem folgen wir wie immer, oh Gott, das ist 8x45 Minuten waren es, glaube ich, so ungefähr.
Sieben Folgen. Unterschiedlich lang.
Ich kenne immer so die Basics, ja. Kenne ich immer nicht, bin ich echt mies drin. Auf jeden Fall, es ist ein bisschen anders aufgebaut als in der ersten Staffel, weil man da wirklich sehr, sehr fokussiert war auf diese Spiele. Jede Folge hatte eins von diesen Spielen, wo immer mehr Menschen halt ums Leben gekommen sind. Und es gab halt auch so Randaspekte, wie sich Allianzen bilden, wieso sich die Leute, obwohl sie wissen, dass bis auf einen einzigen alle umkommen, also dass die Chance 1 zu 456 ist, dass man gewinnt.
Wenn man nicht freiwillig aufhört. Das ist ja das Perfide einer Serie. Die Leute können nach jeder Runde entscheiden,
genau,
ob sie aufhören.
Aber sie entscheiden sich nach jeder Runde wieder dafür zu bleiben, mehrheitlich. Also es zählt die einfache Mehrheit. Genau. Und das zieht sich auch ein bisschen durch diese Staffel. Also es gibt auch ein paar Spiele zu sehen, aber die sind wirklich total randständig. Also es ist so, es geht eher darum, wie der Gewinner mit seinen eigenen moralischen Struggle mit dem Organisator dieses oder die zentrale Figur dieses Spiels, wie die miteinander halt so ein kleines Gefecht ausüben. Und es gibt dann teilweise tatsächlich sowas wie so James Bond-artige Schlachten in diesem unterirdischen Gebilde, wo diese Spiele stattfinden und so mit der bösen Armee und ein paar Leuten, die sich dagegen aufstemmen. Schon ein bisschen viel gespoilert. Auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen das Wesen dieser Geschichte. Und spinnt sie dadurch, wie ich finde, tatsächlich weiter. Also es ist nicht einfach nur dasselbe nochmal, jetzt wieder 7 Spiele, 8 Spiele, wie viele auch immer, sondern es dockt auf einer anderen Ebene an. Und das fand ich interessant zumindest schon mal. Wie fandst du es?
Ja, man muss da sagen so ein bisschen, dass die Serie, man könnte fast sagen, die hat so drei Phasen. Also die ersten beiden Folgen sind echt anders, weil da sind wir noch nicht im Spiel. Da erleben wir so ein bisschen diese Vorgeschichte von dem Überlebenden, der versucht, das alles rauszufinden. Dann werden so ein paar Charaktere vorgestellt, wo man nicht genau weiß, worauf läuft das hinaus. Dann ab Folge 3 denkt man, ach Gott, jetzt ist doch die alte Serie zurück und dann beginnt es wirklich mit einem sehr prominenten Spiel, was man aus der ersten Staffel bereits kennt. Und dann gibt es einen dritten Teil, wo ich sagen würde, die Situation eskaliert auf eine andere Art und Weise in diesem Game Center, nenne ich es jetzt mal, als es in der ersten Staffel der Fall ist. Und ja, also wenn man so die Kritik betrachtet, viele Leute sagen, ja, hätte man nicht unbedingt gebraucht, die zweite Staffel, aber man kann durchaus auch sagen, dass es weiterentwickelt. Und man muss ja auch sagen, dass es die dritte Staffel geben wird und dass man eigentlich eher von Staffel 2a und 2b sprechen sollte. Es ist ja jetzt auch so ein bisschen geleakt worden, dass die letzten Folgen, also jetzt so diese 2B-Staffel, wahrscheinlich Ende Juni auch schon startet. Also es gibt jetzt nicht wieder so eine endlos lange Pause und dann ist die Serie auch abgeschlossen.
Wie bei Game of Thrones halt, ne? Also wo man dann auch einfach nochmal einen Marketing-Gag oben raufpackt, dass man die Leute wissen lässt, es geht weiter und den Cliffhanger sozusagen entwertet und gleichzeitig aufwertet. So. Also steckt ein großer kapitalistischer Impuls hinter dieser Serie in jeder Hinsicht. Es ist eine riesige Merchandising- und PR-Kampagne ringsherum entstanden. Also es ist wirklich eine eigene Welt. Und es würde mich sehr wundern, wenn es nicht noch weitere Spin-Offs auf verschiedenen Ebenen davon gibt. So. Also wahrscheinlich gibt es auch längst ein Videospiel, ich weiß es nicht.
Also ich weiß, dass es Modelinien gibt, also diese Trainingsanzüge und diese ganzen, ja gut, diese Masken, okay, die kannst du natürlich auf irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen einsetzen.
Naja, und die sind schon längst ikonografisch geworden. Ja. Also es ich habe es nicht gesehen, aber es hat garantiert schon, ein Simpson hat so eine Maske aufgehabt und es findet sich als Zitat in tausend anderen Formaten. Es wird auch schon so die einzelnen Spiele werden schon als Chiffren für verschiedene, für desperate Entscheidungsnotstände und so weiter benutzt. Also es ist wirklich eingegangen in den in den soziokulturellen, globalen Sprach- und Kommunikationskosmos. Und das ist eine krasse Leistung, die erbracht haben, die Leute, die das gemacht haben. Also dieser Wang Dok-yuk, den ich wahrscheinlich auch wieder falsch ausgesprochen habe, den Showrunner, der Buch und Regie innehat. Und also ich finde aber auch tatsächlich, es ist von der ersten Minute an hochenergetisch, dieses Format. Es ist wirklich, es lässt einen nicht los. Es ist halt in den Szenen, wo wieder so wild gemetzelt wird, schalte ich innerlich so ein bisschen ab. Ist wieder eine Geschmacksfrage, also meine Herangehensweise an solche Serien. Das muss ich nicht haben, aber es passiert immer wieder, dass du in Situationen, wo das Tempo so runtergeht, dass es auf eine Art und Weise anschwillt, die dir körperlich nahe geht. Und das ist eine eigene Kunstform, die diese Serie geschaffen hat, finde ich. Diese permanente Intensität, die sich nicht immer mit dem Tempo deckt oder nicht immer mit der Bildgewalt deckt, sondern irgendwie immer auf so einen Kristallisationspunkt zustrebt. Das ist wirklich, ich finde das stark.
Also man muss schon sagen, dass der Macher, also Wang Dong-yak, ich habe mir tatsächlich mal die Aussprachen gehört, oder auch der Hauptdarsteller, Lee Chong-jae.
Mm-hmm. Okay.
der Wang Dong-yak ist schon ein großer Cinematograf. Also das ist schon toll inszeniert. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du dich an dieses Spiel mit dem Karussell erinnern kannst oder so. Da gibt es irgendwie Szenen, die sind wirklich inszenatorisch. Natürlich hatten die jetzt auch wahrscheinlich ein ordentliches Budget zur Verfügung, was deutlich größer gewesen sein dürfte als in der ersten Staffel. Ja. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus und also es ist schon auch so eine Perle, so eine optische Perle, also des asiatischen Kinos, möchte man sagen, auch wenn es Streaming ist. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr viel mehr um Soziales geht in dieser zweiten Staffel. Also es gibt mehr Gruppenspiele, also wo man noch sehr viel Einzelaktionen hatte in der ersten Staffel, gibt es jetzt sehr viel mehr Spiele, wo man sich als Gruppe irgendwie organisieren muss, um eben zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Gruppenauseinandersetzungen, weil das ist sehr viel größer in der zweiten Staffel. Die Tatsache, dass man nach jeder Spielrunde aussteigen kann und die Leute halt mit einer einfachen Mehrheit darüber abstimmen, ob sie weiterspielen wollen oder mit dem Gewinn, der ja da immer in dieser großen Glaskugel über denen hängt, geteilt nach Hause gehen. Das war ein kleiner Aspekt in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel ist das fast schon ein zentraler Aspekt, nimmt fast mehr Zeit ein als die Spiele selbst. Also diese Diskussion in diesen beiden Lagern, der Befürwortern und den Gegnern der Fortsetzung, machen wir jetzt weiter oder hören wir mit diesem Wahnsinn auf?
Ja, also genau das macht auch diese Kapitalismuskritik so virulent da drin. Also die schwingt immer mit. Sie ist, ob ich denen jetzt den Leuten, die das gemacht haben, abkaufe, wenn sie gleichzeitig den Tiger des Kapitalismus so reiten, dass es komplett ausgewalzt wird und hier noch mehr Geld verdient wird und da noch Merch und da jetzt demnächst die Konsolenspiele und so weiter, das ist, sei mal dahingestellt so, dass jetzt einfach so ein bisschen Antikapitalismus-Washing ist oder sowas.
Ja,
aber es ist trotzdem tragender Aspekt dieser Serie.
Ich finde trotzdem, also die Frage ist ja, kannst du am Kapitalismus teilnehmen, also davon profitieren und ihn trotzdem kritisieren? Also das ist
gibt es ein richtiges Leben im Fall?
Ja, Rosa. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, doch. Aber ich finde, das ist doch eine sehr angenehme Position, eine Menge Geld zu verdienen in dem kapitalistischen System, obwohl man es eigentlich ablehnt und das mit seinem Produkt wunderbar kritisieren kann. Also
ja, oder nicht ablehnt, sondern einfach die Debatte mitmacht. Also einfach den Debattenraum eröffnet und das innerhalb des Systems Kapitalismus tut oder das innerhalb des Systems der produktgetriebenen Marktwirtschaft, sowas. Das ist schon, es ist nicht illegitim, es ist manchmal so ein bisschen hybrid, nennen wir es mal, so von der Herangehensweise, eine Kapitalismuskritik in so ein hyperkapitalistisches System zu stecken. Aber es ist völlig okay, das zu machen und ich finde, es wird teilweise klug ausdiskutiert und dieser Figur des Jay, den du mir die richtige Betonung gezeigt hast gerade, das ist eine gute Figur. Das ist eine Figur, die ständig zerrissen ist, die hier halt ein bisschen stärker wird in ihrer moralischen Ausrichtung. Also der Kompass ist deutlicher in die Richtung geleitet, die ihm was bedeutet. Und ich bin gespannt, wie er in der, also ich sage jetzt nicht, ob er überlebt, es ist aber nicht ganz unwahrscheinlich. Bin gespannt, wie es mit ihm und dieser Geschichte in der dritten Staffel weitergeht. Tatsächlich, ob sie sich nochmal was Neues überlegen oder ob sie jetzt einfach den kompletten, den Super-Explosions-Maximal-James-Bond-Thrill-Stress.
Den Endkampf.
Endkampf machen, ja.
Ist dir aufgefallen, dass die Teilnehmer insgesamt so ein bisschen hipper und jünger waren als in der ersten Staffel? Also die Figuren, klar, mussten eine Menge neue Figuren einführen, weil ja systemimmanent gibt es ja viele einen hohen Bodycount. Da ist mir schon aufgefallen, dass sie da nochmal so ein paar Geschichten über die koreanische Gesellschaft wahrscheinlich erzählt. Da gibt es dann so einen Rapper und so, ja. Ex-Soldaten, ein Mutter-Sohn-Team, sogar eine Transfrau, Krypto-Manager, das scheint irgendwie ein großes Thema zu sein in Korea. Also es geht ja um verschuldete Personen, sogar eine Schwangere ist dabei. Ja, also vielleicht auch im Sinne des Identifikationspotenzials, weil ich glaube, die Zuschauerschaft ist ja auch eher jung bei Squid Game. Übt auf jeden Fall eine Faszination aus. Alle wollen es ja gerne sehen und dann sagen, nee, du bist noch zu klein dafür und so. Ne? Das ist mir noch aufgefallen. Ja, also habe ich wieder ganz gerne gesehen. Es ist nicht mehr so neu und so aufregend. Auch natürlich auch dieses ganze Set-Design. Ich meine, das ist ja auch eine der großen Stärken der Serie gewesen. Diese Welt, diese Bauten, die waren halt unglaublich kreativ und interessant und seltsam, also wo diese Spiele stattfinden. Das geht ja um Kinderspiele, ne? Also Kinderspiele, die halt pervertiert werden, indem halt die Erwachsenen, die das spielen, dann halt sterben dabei.
Ja, es ist manchmal auch so ein bisschen so ein aseptisches Hogwarts, so, weil es halt auch so diese Gänge, die zwischen diesen einzelnen Spielflächen, die sind auch, gehen auch durch so eine Art Treppenhaus durch und ja, so.
Was ist Hogwarts sehe ich jetzt nicht, ich sehe eher so eine Kita, als wenn man, hätte man so eine Riesenkita, wo so ein Abenteuerland für irgendwelche Vorschüler oder so.
Oder so.
Wie auch immer. Also ich finde ja fast, dass du dieses Mal positiver auf Squid Game reagiert hast, als ich gedacht hätte.
Ja, ich fand sie besser als die erste Staffel auf jeden Fall.
Interessant, okay.
Aber das ist in diesem Fall mehr als sonst bei mir eine Geschmacksfrage.
Also ich fand natürlich die erste besser, weil sie einfach komplett neu war in dem, was sie getan hat. Ja. Aber also ein Flop ist die zweite nicht. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, Squid Game, will ich mal einsteigen. Also man muss schon die erste Staffel zuerst gucken. Also
ja, auf jeden Fall. Ja,
das macht sonst irgendwie wenig Sinn. Ja. Und ich würde auch sagen, unterm Strich ist sie trotzdem die bessere.
Na. Egal. Gut. Nächstes Projekt, das eine Gesellschaftskritik versucht in ein unterhaltsames Format zu packen, wenngleich der Unterhaltungsgrad hier ein ganz anderer ist und die Herangehensweise anders ist und alles anders ist, weil es ist ja auch aus Deutschland. Heißt Better Place. Jetzt korrigierst du mich wahrscheinlich, ich glaube, es sind 8x45.
Ja, du hast recht.
Ich habe recht, yes, yo. Von Alexander Lind als Autor und Zora Becharat und Konstantin Bock als Regisseurinnen. Es geht darin um ein Pilotprojekt namens Trust, in dessen Rahmen der Bürgermeister einer fiktiven deutschen Großstadt, ich glaube, es soll eine Großstadt sein, 300 Häftlinge der örtlichen JVA entlässt, um sie betreut von den Angestellten dieses Pilotprojektes in Freiheit zu resozialisieren. Also das heißt, denen werden Jobs gegeben, Wohnungen gegeben, die nehmen an Therapien teil und müssen versuchen, in diesem Rahmen zu beweisen, dass der geschlossene Strafvollzug die schlechtere Variante ist, um Menschen, die straffällig geworden sind, wieder zurückzubringen in die Gesellschaft. Also dockt ein bisschen an dieser Frage von Michel Foucault, Überwachung und Strafen. Ist es so, dass man die Gesellschaft vor den Menschen, die straffällig geworden sind, schützen muss? Oder ist es so, dass man die Menschen wieder versuchen muss, in geordnete Bahnen zu lenken? Übergeordnet die Frage, ist der geschlossene Strafvollzug nicht eigentlich ein reines Machterhaltungssystem der Herrschenden, die versuchen, Leute, die denen irgendwie nicht die Regeln befolgen, halt wegsperren? Und das finde ich, ist sowohl von Alexander Lind sehr komplex geschrieben, als auch von dieser Zora
Berachet.
Anna Zora Berachet. Sehr, sehr schlüssig gefilmt. Sehr, sehr, sehr gut besetzt, also sehr, sehr kreativ besetzt mit Leuten, die man nicht unbedingt erwartet. Und wir erleben aber auch nicht nur so wie die Menschen klarkommen, sondern auch sehr viele einzelne Interaktionen innerhalb der, also so, also am Beispiel von, ich glaube, es sind insgesamt 4, 5 Häftlinge, die intensiver begleitet werden und gucken, wie die in ihre sozialen Kontexte zurückgehen oder sich neu erarbeiten und was die daraus machen. So, hast du es ganz gesehen?
Ich habe es ganz gesehen, ja, und ich finde auch, dass man die Serie, das machen wir jetzt zwar nicht, weil es ein Spoiler ist, aber man muss die eigentlich vom Ende her denken.
Ja.
Weil erst wenn man weiß, wie dieses Experiment ausgeht, kann man so ein bisschen stärker auch über die Serie diskutieren. Also die ist ja seit 10. Januar steht sie komplett in der ARD-Mediathek und wird aber auch, kriegt auch so ein bisschen so einen linearen Primetime-Platz, 22. Januar im 1. um 20.15 Uhr. Wollen wir schon in die Bewertung reingehen?
Muss man ja nicht unbedingt trennen.
Ja, also ich fand es interessant. Ich habe tatsächlich heute auch nur eine Pressekritik, die ist auch relativ kurz, weil ich habe mich mal für interessiert, was andere Leute so denken. Weil ich sag mal so, ich wollte die Serie mehr lieben oder mehr schätzen, als ich es letztendlich getan habe. Mhm. Und Christian Buß vom Spiegel, zu dem ich ja, den ich nicht kenne, aber zu dem ich ein besonderes Verhältnis habe, weil der jede Woche über den Tatort schreibt, und ich schreibe ja auch fast jede Woche über den Tatort, und dann gucke ich mal, was hat denn wieder der Christian Buß geschrieben, und manchmal ärgere ich mich, weil ich eine ganz andere Meinung habe, und manchmal denke ich, ja, hat er gut gemacht, hat er gut geschrieben. Christian Buß schreibt, die Serie über das Justizversuchsprogramm nimmt sich teilweise aus wie ein Erzählversuchsprogramm. Beispielhaft, aber auch ein bisschen vorhersehbar, werden die Verhaltensweisen der Protagonisten durchgespielt. Und in dem Fall hat Christian Buß meine Meinung auch so ein bisschen getroffen. Also diese beispielhaften Gefangenen, die natürlich ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben. Also da ist der pädophile Täter, da ist so ein stumpfer, rechtsgesinnter Mörder, da ist so ein Mann, der irgendwie aus Versehen anscheinend irgendwie was Schweres getan hat und der aber eigentlich ganz weich ist, dann gibt es so Geschwister mit Migrationshintergrund, die so ein bisschen so in die klassische kriminelle Kiste, so mit Überfall, Diebstahl und so weiter. Also sie sind alle sehr unterschiedlich und die werden dann halt auch bezüglich ihrer Resozialisationsversuche auf unterschiedliche Art durchgespielt. Genauso ist es auf der Zivilistenseite, sage ich jetzt mal. Also die Idee ist ja auch so ein bisschen, dass ganz normale Leute teilweise diese Ex-Strafgefangenen aufnehmen und so. Manche kehren aber auch in ihre Familien zurück, so wie es die gibt. Und da werden natürlich auch so diverse Konflikte durchgespielt. Und das ist zwar alles relativ interessant erdacht und ich sage auch nichts gegen die DarstellerInnen, das ist alles gut gespielt. Und trotzdem habe ich gemerkt, nach der ersten Folge dachte ich, ja, interessantes Setting, dass die Serie in der doch relativ langen Spieldauer so ein bisschen mein Interesse verloren hat.
Ich finde auch tatsächlich, ist es sehr lang. Also es ist 8x45, das hätte jetzt tatsächlich mal dein Lieblingsformat 6x45 verdient gehabt.
Ich hätte
also
sogar 4x45.
Genau, es hätte kürzer sein können. Es nimmt sich dadurch ein bisschen ernster, als es ist. Also so von der dramaturgischen Intensität her, finde ich, hätte es ein bisschen mehr auf den Punkt kommen müssen. Ich finde aber gerade nicht, dass es, also weil aus dieser Kritik von Christian Buß und von dir auch, klingt so ein bisschen durch, als sei es Stereotyp in der Fallkonstellation. Und das finde ich gerade nicht.
Exemplarisch, würde ich sagen.
Ich finde es noch nicht mal exemplarisch. Ich finde, dass die Charaktertypen, unabhängig von der Frage, ist es realistisch, dass du Sexualstraftäter und Mörder, also das ist jemand, der wegen Kindesmissbrauch verurteilt worden ist. Ich glaube nicht, dass es auch nur den geringsten gesellschaftlichen Konsens dafür geben würde, dass Kapitalverbrechen dieser Art halt befreit werden. Dass du eine normale JVA lehrst, also nicht die mit Hochsicherheitstrakt, sondern eine normale JVA mit Leuten bis zu 3 Jahren oder sowas, das ist tatsächlich denkbar, das kann ich mir vorstellen. Das ist eine realistische Herangehensweise, aber so diese Kapitaldinger, das wird nicht funktionieren, nicht in unserer aktuellen Gesellschaft. Deswegen bleibt es erstmal eine Behauptung, aber im Rahmen dieser Behauptung versuchen die Regisseurinnen und der Autor eben gerade permanent vorbeizuschiffen an den klassischen Klischees. Das ist natürlich, dass die beiden, die halt irgendwie mit so ein bisschen Gangkriminalität zu tun haben, dass die migrantischen Hintergrund haben, schön und gut. Aber der Junge, der da rauskommt, ist einer, der ist da immer mit reingedrückt worden, und zwar von seiner Schwester, die viel, viel krasser ist. Die sind auch nicht irgendwie, die sind mindestens in dritter Generation migriert nach Deutschland. Das heißt, die sind sehr, sehr Allmann schon in ihrem ganzen Habitus und so. Sprechen auch gar keine, sprechen auch nicht das Idiom ihrer Großeltern und so weiter. Das heißt, die sind komplett vorbeibesetzt an dem, was man normalerweise von diesen Figuren erwarten würde, weil er ist total versucht, wieder reinzukommen ins Leben. Seine Schwester ist die krasse und seine Schwester macht krasse Sachen und sowas, die manchmal ein bisschen plakativ gefilmt sind, aber trotzdem, es ist eine umgedrehte Konstellation. Es gibt so diese interessante Konstellation, dass der Mann einer von den Organisatorinnen dieses Trust-Programms, ja, gespielt von Katharina Schüttler, also nicht der Mann, sondern sie von Katharina Schüttler, und er wird gespielt von Johannes Kienast, die eine ganz tolle
Ich habe ein Interview mit dem gemacht.
Ja, ich finde, die spielen das ganz großartig, wie er reinkommt, seine jüngste Tochter, die wohl offenbar geboren wurde, als er frisch eingefahren ist, hat überhaupt keinen Bezug zu ihm. Sein Sohn, ein bisschen älter, so um die 10 rum oder sowas, sucht eine Vaterfigur, ja, aber findet
sie
ihn
nicht so richtig. Und so, ja.
Genau, die sind so, wie diese vier sich miteinander zurechtruckeln. So. Das ist ein bisschen weird, dass jemand, der beteiligt ist daran, dann so eine Figur, das ist ein bisschen konstruiert. Aber egal, so wie die miteinander interagieren, finde ich großartig. Ich spüre die ganze Zeit die Zerrissenheit, wie sie versuchen, Nähe zu finden, aber keine Nähe finden, wie die Kinder mit denen umgehen, wie er es schnell machen möchte, wieder reinzukommen ins Leben. Aber gerade das nicht geht und sowas. Es ist nicht alles gut an dieser Serie, aber ich finde diese menschlichen Interaktionen, die sie da konstruieren, die gehen mir so nah und die sind so real teilweise und die sind eben nicht klischeehaft besetzt, weil zum Beispiel die Mutter des Kindes, das dieser Fascho umgebracht hat, ist eine Türkin. Und die gerät in diese Widerstandsgruppe rein, gegen dieses Projekt, die halt ein bisschen so verschwörungstheoretisch an die Wutbürgerbewegung vor 3-4 Jahren andockt und so weiter, also beziehungsweise die ja schon durch Stuttgart 21 entstanden ist und so weiter. Das ist eine zweite Komponente, die diese Serie aufmacht. Ich finde, das ist alles so dicht inszeniert und das ist alles so schlüssig geschrieben. Ich finde das eine richtig großartige Serie, bei allem, was man dran aussetzen kann.
Ja, die Anuzora Berachet ist ja auch eine ganz tolle Regisseurin, also die hat ja auch zum Beispiel dieses Schwangerschaftsdrama 24 Wochen mit damals Bjarne Mädel und hier Dingens gemacht.
Ja, der Berlinale-Film.
Berlinale, ja, glaube ich, ja. Silberner Bär.
Ich habe ihn nie gesehen, leider.
Ja, das musst du unbedingt machen. Das ist einer der besten deutschen Filme der letzten 20 Jahre. Oder die hat auch zwei ganz tolle Tatort-Folgen gemacht, die auch zum Highlight gehören, was die Reihe. Mir war das teilweise, ich hab wirklich sehr, sehr viel drüber nachgedacht, warum ich die Serie nicht so mochte. Und irgendwie ist es so eine Mischung aus relativ authentischem Inszenieren mit guten Figuren und guten Szenen, so wie du es gerade eben beschrieben hast. Und da ist dann, aber im Hintergrund lauert dann doch so ein bisschen der deutsche Erklärbär.
Genau. Das stimme ich dir zu. Das ist manchmal ein bisschen didaktisch, aber wenn man weiß, wie didaktisch deutsche Serien sein können, gerade wenn sie versuchen, so Problemlagen, gesellschaftliche Problemlagen auszuhandeln, auszuverhandeln, sowas, dann wissen wir, das kann ganz schrecklich sein. Und da werden ständig quasi so Paragraphen werden in Dialoge umformuliert und so weiter. Und das passiert hier gelegentlich, auch einfach um diese Disposition zu erklären, die relativ kompliziert ist am Anfang so. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieser in Klammern schwarze Bürgermeister mit so einer NGO, die keinen staatlichen Auftrag hat offenbar, also zumindest nicht staatlich ist, sondern privat organisiert, ein so krasses staatliches Eingriffssystem etablieren kann? In welcher Stadt? Wie ist das möglich? Wer hat da den Impuls gegeben? Da fehlt manchmal so ein bisschen die Heranleitung.
Also die ganze Serienidee ist wirklich ein absolut theoretisches Gedankenspiel.
Sehr theoretisch.
Also ich finde das ja auch so toll, das ist ja dieses, wie heißt diese Stadt, Rheinfeld oder Rheinhausen oder irgendwie so, es soll eine Großstadt im Ruhrgebiet sein, ja. Ich habe auch gelesen, die haben gedreht in Leverkusen und Mönchengladbach. Wahrscheinlich zwei Städte, die maximal irgendwie trist und langweilig und deutsch aussehen und so ein bisschen nach. Und jetzt wird da in dieser Stadt eine JVA aufgelöst und 300 Gefangene werden ins normale Leben entlassen. Nun weiß man, wie das Ruhrgebiet aussieht. Es ist eine extremste Form von Ballungsraum. Die Leute leben alle, die Städte gehen alle ineinander über und so. Und auf einmal sagen die Bürger von dieser Stadt, von dieser Großstadt, die von tausend anderen Großstädten umgeben sind, oh Gott, wir fühlen uns nicht mehr sicher, weil jetzt sind ja diese Leute hier aus unserer JVA, die laufen da jetzt ja auch rum, als ob es nicht in den ganzen Millionen Städten, die drumherum liegen, nicht auch irgendwie, also das Leben ändert sich ja nicht nur, weil diese eine JVA ihre Leute entlässt. Ne? Das finde ich schon mal als Idee schon mal hochtheoretisch irgendwie.
Ja, also die ganze Idee ist, ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst. Du meinst, dass es halt, warum ist jetzt in diesem kleinen Ballungsraum die Situation jetzt eine andere als in den anderen,
genau,
Ballungsräumen?
Ja.
Aber es ist eine Versuchskonstellation. Also es ist so, du kannst natürlich dann da drumherum noch spinnen, dass sich die gesamte Welt verändert, dass die gesamte Zivilisation plötzlich eine neue Kurve bekommt. Aber nee, es hat sich jetzt diesen Aspekt rausgenommen. Erklärt uns leider nicht, wie es dazu gekommen ist. Also dieser Entscheidungsprozess, der vor, weiß ich nicht, vor 4-5 Jahren hätte ich, oder also vor der Pandemie hätte ich sogar noch gesagt, wäre theoretisch denkbar. Mittlerweile sind wir an einem so krassen Law and Order Move in die Gesellschaft zurückgekehrt, ja, die wir halt irgendwie eigentlich vor so Anfang der 80er als herrschendes Gesellschaftsmodell hatten, dass ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass sowas auch nur denkbar wäre, also schon gar nicht politisch umsetzbar und exekutierbar. Aber das ist nun mal hier die Konstellation und sie nehmen sich das Recht daraus, uns nicht zu erzählen, wie dieser Entscheidungsprozess zustande gekommen ist, also zumindest nicht intensiver dargestellt, und ziehen ihn durch und gucken sich an, wie die Gesellschaft darauf reagiert und schauen sich die Gegenseite und die Pro-, also Pro- und Kontraseite an. Und beide Seiten agieren auf Augenhöhe. Du siehst immer wieder, dass die machen alle ihre Punkte. Die Leute, die sagen, du kannst doch nicht einen Mörder auf die Menschheit loslassen, machen ihre Punkte. Aber auch die Leute sagen, was ändert es denn, wenn du die im Knast steckst? Da werden die doch nur, die werden doch nicht geläutert dadurch und so weiter. Das sind so diese Diskussionen, werden ausdiskutiert dabei. Und das machen die mit sehr viel Feingefühl. Und ich finde gerade nicht, dass da ständig erhobene Zeigefinger oder irgendwie so knisterndes Drehbuchpapier vorkommt, das uns alles erklären muss oder uns belehren will oder sowas, sondern dass sie lassen das ein bisschen organisch wirken. So. Deswegen finde ich, also ich finde, es ist als Gesamtkonzept, hat es seine formellen Haken, aber in der Aushandlung auf den einzelnen Ebenen, in denen sich die Menschen bewegen, finde ich es sehr intensiv.
Wo sind denn die formellen Haken deiner Meinung nach, wo du genau so ein bisschen Probleme hattest?
Genau, dass sie dir nicht erklären, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen?
Ach so, okay.
So, wie sind die Aushandlungsprozesse? Ist das überhaupt, ist es theoretisch denkbar? Also in welcher Stadt kann man sich das gerade vorstellen? Ja. So, wie krass würde die CDU gegen sowas auf die Barrikaden laufen? Die CDU möchte gerne, dass Menschen, die dreimal schwarz fahren, gerne langfristig verschwinden in irgendwelchen dunklen Kellerlöchern. So, wie willst du das mit denen machen?
So, steht das im Parteiprogramm, hast du schon gelesen, jetzt zur Bundestagswahl? Schwarzfahrverordnung der CDU.
Sehr exemplarisch jetzt gewesen, aber es ist ja so die, ja, die wollen ja eigentlich alles verbieten, die haben einfach einen repressiveren Strafansatz, sowas, und die sind aber überall in politischer Funktion. Es ist einfach gerade in NRW ist sowas absolut nicht machbar gerade, aber egal. So, sie haben sich dieses Recht rausgenommen, vielleicht sagen sie auch, das ist in 8 Jahren, so wenn die AfD endlich irgendwie in der Tonne ist oder sowas. Es ist auf jeden Fall, es ist eine Theorie, die sie aufstellen, und sie füllen sie aber mit praktischem Leben, und das finde ich gut.
Ich habe ja mal nachgeschaut, also die Rückfallquote in den USA, wo man ja weiß, die haben sehr viel Probleme mit Kriminalität, aber auch mit ihrem Justizsystem, ist enorm hoch, obwohl die Strafen da ja drastisch sind. Die liegt bei 67,5% Rückfallquote. In Deutschland liegt sie nur bei 44%, aber wenn man schon nur Jugendknast betrachtet, liegt sie bei 50%. Also insgesamt sind diese sehr, sehr hohen Rückfallquoten schon auch ein Zeichen dafür, dass das System Gefängnis nicht wirklich gut funktioniert. Und um jetzt auch nochmal was Positives zu sagen über die Serie, ich fand es tatsächlich, die letzte Folge fand ich sehr interessant, weil sie da die Eskalation, diese Auseinandersetzung Befürworter des Systems, Gegner des Systems auf eine relativ interessante Art und auch auf eine anrührende Art durchspielen. Was mich wieder total genervt hat, ist, wie die Medien dargestellt werden.
Ja, das ist,
da reden wir ja gern drüber, aber gerade für eine Serie, die so eher feinfühlig und also differenziert auf so eine Gesellschaft blickt, gibt es wieder nur die kreischende Sensationsjournalie, die dann irgendwie vor dem Rathaus die Leute mit aufhetzt und so, ätzend irgendwie.
Ja, und selbst die ist drüber inszeniert. Also so, ja, die Bild ist ein Drecksblatt mit Drecksjournalistinnen. Aber es ist trotzdem so krass, wie sie da agieren, also so wie sie auch involviert agieren. Das schafft nicht mal der Springer-Agenda-Journalismus so. Das stört schon sehr. Also ich fühle mich auch persönlich angegriffen davon manchmal, obwohl ich nicht zum Boulevard gehöre. Aber das ist vielleicht auch einfach, ist das State of the Art und da kommt niemand von runter, der sich nicht explizit mit Journalismus als Thema einer Serie befasst. Aber gut. Lassen wir es.
Lassen wir es damit auf sich beruhen.
Ich finde es eine Empfehlung. Also von mir kriegt es vielleicht jetzt nicht ganz 5 Sterne, aber so 4,5 würde ich ihm geben. Ja.
Ach, stimmt, unsere Sterne. Nee, ich bin da eher so bei 3,5 bis 4, weil die Idee kriegt auf jeden Fall 4 oder 4,5. Die Umsetzung, wie gesagt, ich habe lange drüber nachgedacht. Ich weiß nicht genau, was mich an dieser Serie so ein bisschen kalt lässt, aber ich musste mich tatsächlich durch diese doch recht langen 8 Folgen teilweise durchkämpfen. Ja. Auch wenn ich die Berachet sehr gerne mag, wie sie inszeniert und Figuren einem präsentiert. Vielleicht liegt es ein bisschen an Brevo, ich weiß es nicht. Wir kommen zu etwas completely different, nämlich die Serie, die ist auch, ja, hat nur 5 Folgen, die sind aber so 60 Minuten lang. Lockerbie, A Search for Truth. Ab 16. Januar komplett bei Sky verfügbar. Und ja, das ist eine Miniserie, da wird es auch auf jeden Fall nicht weitergehen. Oscar-Preisträger Colin Firth, wir erinnern uns, The King's Speech hat er seinen Oscar für bekommen, aber man kennt ihn ja schon sehr, sehr lange, einer der besten, renommiertesten britischen Schauspieler, war schon bei Bridget Jones dabei. Der spielt eine wahre Geschichte und einen wahren Menschen. Und die Geschichte, an die können sich wahrscheinlich dann doch die Älteren erinnern, und zwar am 21. Dezember, es war kurz vor Weihnachten, da hob der Pan Am Flug 103 von London Heathrow in Richtung New York, war es glaube ich, ab, und so nach weniger als einer Stunde ist diese Maschine über dem südschottischen Dorf Lockerbie explodiert, und insgesamt gab es 270 Tote, weil diese ganzen Einzelteile von diesem zerborstenen Flugzeug, die sind dann halt auf diese Gemeinde niedergegangen, und dabei sind auch noch 11 Menschen auf dem Boden zu Tode gekommen. Genau 38 Minuten nach dem Start ist die Maschine explodiert. Es gab natürlich eine riesen Untersuchung. Es ist ja auch eines der größten Unglücke der zivilen Luftfahrt bzw. Anschläge. Und dann mit der Zeit hat man irgendwie wohl festgestellt, oder ist Libyen und mit dem damaligen Machthaber Gaddafi und seinem Apparat in Verdacht geraten, dafür verantwortlich zu sein. Und diese Serie erzählt praktisch diese ganze Nachforschung und diesen Prozess anhand der Figur Jim Swire. Das ist die Rolle von Colin Firth. Den gibt es wirklich, der Mann lebt auch noch, der ist 89 Jahre alt gerade geworden. Das ist ein britischer Arzt, der hat seine älteste Tochter, das älteste von 3 Kindern, die saß in dieser Maschine, weil sie ihren amerikanischen Freund zu Weihnachten besuchen wollte. Und dieser Mann hat praktisch sein Leben lang an dieser Aufklärung des Prozesses oder dieser Sache gearbeitet, hat ein Buch geschrieben und so weiter. Ja, und wir verfolgen Jim McSwire alias Colin Firth über 5 Folgen über mehrere Jahrzehnte.
24 Jahre sind es, glaube ich.
24 Jahre, die er daran arbeitet, diesen Fall aufzuklären. Es gab dann später, das war glaube ich auch schon in den Nullerjahren, einen Prozess, zwar unter schottischer Gerichtsbarkeit, aber auf neutralem Boden, in den Niederlanden. Da hat er natürlich auch jeden Tag den Prozess verfolgt. Er hat sich mit Gaddafi getroffen.
Macht er auch in der Serie?
In der Serie, ich glaube 2-mal. Er hat, weil er eine andere Theorie hatte oder andere Theorien, sich auch mit dem Angeklagten sehr oft getroffen. Ich wusste nicht, dass da so ein riesen Rattenschwanz, konnte mich zwar an dieses Unglück oder an das Attentat erinnern, aber ich wusste, ja, mit Libyen wusste ich auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, aber wie lange diese ganze Ermittlung gedauert hat und dass es bis heute ganz viele Ungereimtheiten, Alternativtheorien, also ich habe, wenn man sich den Wikipedia Artikel durchliest zu diesem Lockerbie-Anschlag, da hat man eine Menge zu tun und das ist gleichzeitig aber auch sehr faszinierend.
Ja, das ist aber, was du sagst, so, ich habe das auch mitbekommen, also es ist auch ein festes Datum sozusagen, dieses 1988 Lockerbie im biografischen Kalender der katastrophalen Ereignisse der letzten, weiß nicht, 34 Jahre. Ich wusste nichts davon. Ich dachte, Libyen, klar, Gaddafi, klar, der hat ja irgendwann auch Milliarden dafür bezahlt, also so unabhängig vom Prozess, Wiedergutmachungsleistung bezahlt. Das heißt, eigentlich ist diese Geschichte geklärt, aber hier machen sie halt so ein leicht, es klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, ein leicht verschwörungstheoretisches Fass auf, weil er halt so auf der Basis von vielen Indizien herausgefunden zu glauben meint oder sowas in der Art, dass der Staat, also staatliche Stellen in Großbritannien damit und auch die CIA und Geheimdienste und so weiter mit involviert sein könnten. Jetzt nicht in die Tat an sich, sondern in der, was die Vertuschung betrifft, weil es bestimmte Tätergruppen geben musste, die damals politisch genehmer waren als andere. Und dann gab es, hier werden ganz viele Fässer aufgemacht, da wird nach Syrien, da wird recherchiert, es wird irgendwie nach Deutschland recherchiert, wo irgendwie eine palästinensische Befreiungsorganisation womöglich irgendwelche Bombenkomponenten, die dann später an Bord gefunden wurden, hergestellt hatten. Und es geht viel um kleinere Details, um einen Chip, der irgendwie an Bord gefunden wurde, der darauf hinweist, wer schuld gewesen sein könnte, was aber wiederum von den Geheimdienststellen vertuscht wird. Der NSA spielt da mit rein. Und das ist alles so ein großes Grundrauen, das da so erzeugt wird, wo man so ein bisschen mit fremdelt, finde ich, weil es wieder so wie JFK damals von Oliver Stone, der sich einfach so die Indizien so ein bisschen so zurechtgelegt hat, dass man daraus eine krasse Verschwörungsgeschichte machen kann, wo Leute vom Fach später gesagt haben, das meiste davon ist ganz schöner Bullshit. Das kann ich nicht beurteilen.
Also ich habe, um da gerade mal einzuhaken, ich habe mir diesen sehr, sehr langen Wikipedia-Artikel, der ja nun nicht von den Serienmachern geschrieben wurde, durchgelesen. Und tatsächlich diese ganzen Fragen, die die Serie stellt, diese ganzen Ungereimtheiten, Unklarheiten, sind da alle aufgeführt. Ja. Also meiner Meinung nach, wenn ich jetzt, gut, ich habe nur die Wikipedia-Universität besucht, ja, ich bin nicht noch tiefer in den Fall eingestiegen, aber meiner Meinung nach ist der Fall wirklich, hat wirklich so viel Ungereimtheiten und Verschwörungspotenzial, wie es in der Serie auch geschrieben ist.
Genau, der hat Verschwörungspotenzial, so, er hat auch einfach, es gibt irgendwie so dieses, was ja gerne nach solchen Politthrillern so im Abspann zu sehen ist, so, die Regierung XYZ hält übrigens die Unterlagen darüber bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unter Verschluss. Hier ist es auch so, es hat gerade die britische Regierung hat zum zweiten Mal entschieden, erst voriges Jahr oder sowas, dass die Akten weiterhin unter Verschluss bleiben, so. Why? Kann man eben, das ist der verschwörungstheoretische Aspekt, man kann sich darüber Gedanken machen, ob das halt gezielt ist, weil irgendwas unterschlagen wird. Man kann aber auch einfach sagen, das ist Geheimdienstwissen, die machen das gerne so. Das zählt zur DNA von Geheimdiensten, dass sie einfach ihre Infos nicht gerne rausrücken. Margaret Thatcher hat immer eine unabhängige Untersuchung irgendwie wohl verhindert, das ist auch Fakt. Und es ist auch Fakt, dass es da irgendwie so einen Chip gab, der da gefunden wurde, der darauf hinweisen könnte, dass da doch noch andere mit reingespielt haben. Alles Indizien. Und das, was diese Serie macht, in 5 sehr konzentrierten Folgen, finde ich, mit einem großartigen Colin Firth als Hauptfigur, ist, sich durch diese Verschwörungstheorie halt durchzuarbeiten, so, und sie mit Leben zu füllen. Also er ist derjenige, der tatsächlich derjenige ist, der glaubt, da ist irgendwas anders gelaufen. Seine Frau, deren Namen ich mir jetzt leider nicht...
Catherine McCormack, ja, heißt die Schauspielerin. Bekannt aus Slow Horses zum Beispiel.
Okay, ja, irre, ganz irre Figur, die kämpft halt immer tolle darum, dass er diesen Trigger verlässt und unterstellt ihm, was wohl auch Hand und Fuß hat, dass er eigentlich nur seine Trauerarbeit damit kompensiert, also dass er sich nicht damit darauf einlässt, wirklich um seine Tochter zu trauen und einen Abschluss zu finden und so weiter und deswegen immer weiter recherchiert. Also es ist gleichzeitig noch so ein kleines Psychogramm von diesem Typen und von den Leuten, die beteiligt sind und ein Gesellschaftsporträt einer Gesellschaft, die halt gerne sowas haben möchte, wie Täter, die wollen einfach jemanden haben, der auf der Anklagebank sitzt, wo sie sagen können, der ist schuld. Und das wird da alles drin verhandelt und ich finde tatsächlich, das ist ein guter Politthriller mit so Familiengesellschafts- und Courtroom-Drama-Aspekten, die da auch noch eine Rolle spielen. Aber dieses Verschwörungstheoretische geht mir, da kriege ich manchmal so ein bisschen Gänsehaut bei. Das ist mir einfach manchmal ein bisschen too much.
Ich bin ja auch überhaupt kein Freund von verschwörungstheoretischen Stoffen. Allerdings finde ich, dass gerade wenn man das mit der Realität abgleicht, dass es relativ dezent gemacht ist. Also was mich an der Serie fasziniert hat, ist wirklich dieses dieses Hereinkriechen in die Fakten. Mhm. Also, dass es praktisch so ist, als würde man selber so eine Untersuchung darstellen. Also man muss schon auch Lust haben zu denken bei dem Stoff. Also man kann auf keinen Fall irgendwie vorspulen oder sonst was, sonst kriegt man die wesentlichen Turning Points nicht mit. Es ist eine Serie, wo man eigentlich so ein bisschen mitermittelt und gleichzeitig altert man durch die Jahre und Jahrzehnte mit diesem Jim Swire.
Der sehr gut altert, finde ich, so bei
Ray. Ja, genau. Ich glaube, Colin Firth ist jetzt, glaube ich, so Mitte 60, 63, 64, 65. Ich fand es auch ganz gut, wie er, ich meine, klar, der ist ein super Schauspieler, Colin Firth, ne? Aber ich fand es auch ganz gut, wie er die Figur angelegt hat, weil du musst sie überhaupt noch schaffen in diesem faktenreichen, also es ist ja so Courtroom-Drama, Ermittlungsdrama, überhaupt noch eine menschliche Figur, auch wenn er sehr viel Screentime hat, da aufblühen zu lassen. Und er macht es sehr fein, praktisch diese Mischung zwischen diesem. Er ist ja Arzt und Familienvater, eigentlich so ein ganz normaler britischer Gentleman. Und mit diesem Tod der Tochter, mit diesem Schmerz, den er verarbeiten muss, den kompensiert er oder kanalisiert er eben in diese unfassbar besessene, akribische Ermittlungsarbeit. Und gleichzeitig schädigt er damit natürlich seine eigene Familie. Er hat noch zwei andere Kinder, er hat eine Frau. Er widmet praktisch sein Leben der Aufklärung dieses Falls. Und das ist sehr gut, finde ich, sehr feinsinnig irgendwie geschrieben und inszeniert, diese Figur.
Da hab ich auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Also
und gibt auch wirklich sehr bewegende Szenen teilweise. Ja,
inszenatorisch, schauspielerisch ist das alles ganz toll. Also es ist auch, ich wollte auch gar nicht so klingen, als wenn ich der Serie großartige Vorwürfe mache, sondern ich mache diesem Aspekt des verschwörungstheoretischen Reinwühlens in einen realen Fall, der ja juristisch, er ist juristisch eigentlich abgeschlossen. So.
Ja.
Auch wenn es noch offene Fragen gibt, juristisch ist er durch. Es gibt jetzt zwar dieses Jahr im Mai oder Juni oder sowas, beginnt nochmal ein Prozess. Ich weiß gar nicht, worum es dabei geht. Also das heißt, es gibt noch weitere Anschlussfragen, die juristisch geklärt werden. Aber es gab einen Freispruch, eine Verurteilung so, und die sind nach rechtsstaatlichem Verständnis des Vereinigten Königreichs sind die abgeschlossen so, und das ist sowas zu bezweifeln ist immer schwierig. Also es öffnet einen Fass, dass man sorgsam füllen sollte, und das ist gar nicht so, dass diese Serie das nicht tut, aber ich habe die ganze Zeit dabei das Gefühl, raunt hier jetzt nicht ein bisschen mehr als nötig wäre? Ist das wirklich an dieser Stelle, ist da diese Inszenierung und ist da dieser düstere Gang, durch den jemand durchgeht, und ist da diese verschleierte Halbsilhouette der Person, die ihr zeigt, ist die wirklich nötig oder ist die dazu da, um nur Spannung zu konstruieren? Und das fand ich halt manchmal bedenklich, aber es macht die Serie nicht schlechter.
Wie gesagt, ich sage es zum dritten Mal, wenn du dir die reale Geschichte durchliest, gibt das genau diese Darstellung in der Serie her, ob einem das jetzt nun gefällt oder nicht. Ich glaube, vieles hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass Libyen sozusagen die Schuld anerkannt hat, und es trotzdem sehr gewichtige Argumente dafür gibt, dass sie das aus bestimmten Gründen getan haben und dass es trotzdem sein könnte, dass eigentlich die Schuld nicht bei ihnen liegt.
Genau, so. Interessanter Gedanke. Von daher können sich auch alle Leute, guckt euch diese Serie an und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Lest parallel noch die Skripte von der Wikipedia-Universität und ihr habt ein Rundumpaket so einer gesellschaftlich, politisch und menschlich relevanten Unterhaltungsserie.
Weißt du, was ich mir vielleicht zum Abschluss... was ich mir gedacht habe, wenn das Ganze ein Film wäre, gerade auch mit Colin Firth, wäre das wahrscheinlich so ein klassischer Oscar-Kandidat. Ne? Weil es ist eigentlich eine sehr traditionelle Serie, die Otto Bathurst hier inszeniert hat. Das ist so ein bisschen Courtroom-Drama in der Mitte. Ich finde auch, muss man vielleicht nochmal erwähnen, diese Flugzeugkatastrophe in der ersten Folge ist ziemlich wuchtig inszeniert. Das finde ich, sieht sehr, sehr gut aus.
Das Trümmerfeld
geht wirklich sehr an die Nieren. Also es ist eine sehr traditionelle Serie, wie sie auftritt, wie sie erzählt, auch das Sujet und so, Ermittlung, Courtroom und so weiter. Diese Figur ist auch sehr traditionell. Also man könnte jetzt sagen, die ist jetzt nicht so innovativ wie vielleicht irgendwie andere Serien, aber auf diese traditionelle Art und Weise finde ich die sehr, sehr gelungen, und ich konnte da wirklich, ich musste da dabei bleiben, musste die dann in einem Rutsch, mit Pausen natürlich, aber in relativ kurzer Zeit musste ich die weggucken, und also ich muss sagen, das ist eine absolute Empfehlung von mir.
Gute Serie, auf jeden Fall. Schaut euch an. Also, die löst doch was aus in den Köpfen, wenn man sie guckt. So, also gerade die Menschen, die das noch mitbekommen haben, also so alle, weiß ich, nach vor 1940.
Da gab es ja noch die DDR, als das Flugzeug vom Himmel kam.
Sowas, ne? Ja. Also so, die ein bisschen älter sind. So, ich glaube, die ganz Jungen können damit wenig anfangen und für die ist es auch nicht gemacht.
Jan, to something completely different. Hast du Lieblingskochshows oder gibt es ein Format, was sich mit Essen oder Kochen auseinandersetzt? Also auch nicht sowas wie Chef's Table bei Netflix oder so.
Ich habe mal, diese
Netflix. Oder Grill den Hänsler, das ist doch dein Ding wahrscheinlich, oder?
Nee, gar nicht, null. Nee, Scherz. Bei Netflix habe ich mal diese Serie über diese Sterneköche, die so ein bisschen ästhetisiert war. Wie hieß die? Hieß die nicht auch Maître oder Chefs oder sowas?
Die muss ich verpasst haben.
Ja. Das war so eine Porträtreihe über Köche in aller Welt, die sie bei sich zu Hause in ihrer Region besucht haben. Und die war sehr ästhetisch und sehr schön und sehr intensiv und eindringlich. Ich kann mit Kochshows überhaupt gar nichts anfangen.
Magst du denn Reisemagazine?
Ich kann mit Reisemagazinen gar nichts anfangen.
Kannst du denn was mit Dinner Club, 6 Folgen, 40 Minuten seit 3. Januar auf Amazon Prime anfangen?
Ich bin also auf jeden Fall ergebnisoffen herangegangen, weil ich es mir halt auch aus beruflichen Gründen angeschaut habe und ich finde dieses Format, also 6 in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr prominente deutsche Film- und Fernsehgestalten oder Mediengestalten, beim Schweizer Drei-Sterne-Koch, glaube ich, Andreas Caminada in seinem Schlosshotel in der Schweiz zu versammeln und dann so von dort aus kulinarische Stippvisiten in 6 ausgewählte Regionen in aller Welt, die weiteste ist in Mexiko, zu unternehmen. Ist eine interessante Konstellation, sammelt halt so ein bisschen, was es an anderen Formaten in dieser Art schon gab. Also es ist so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Alfred Biolek, also so Alfredissimo damals in den 80ern, wo halt ein Promi mit dem
zumindest. Da ist dein Bezug.
Da ist der Bezug, also wo zusammen gekocht wird. Dann Sarah Wiener, die hat schon mal so kulinarische Reisen durch Europa gemacht.
Stimmt, Beate, ja, glaube ich, ne?
Genau, da ging es auch vor allem um diesen Regionalitätsaspekt und dann Daniel Donskoy, der sich halt mit Leuten zum Essen trifft und gemeinsam dann über Gott und die Welt redet, so in Freitagnacht-Juice. Ja. Das sind so diese 3 Konzepte, die da reinfließen. Es ist ja auch kein deutsches Format, das kommt irgendwie aus Italien, genau. Ich habe dem eine Chance gegeben. Ich weiß nicht, wie ist dein Bezug zu Kochsendungen?
Ich habe eigentlich nichts gegen Kochsendungen. Ja. Es gibt ja so 3 Spielarten, kann man sagen. Einmal gibt es so diese Kochsendungen, die einfach dafür da sind, Leuten irgendwie beizubringen, wie man vielleicht was Schönes, Kreatives kocht irgendwie. Und vielleicht gibt es dabei noch ein gutes Gespräch. Ein paar hast du da schon genannt, Biolek hat sowas gemacht, dann gab es so wie diese ZDF-Show da mit dem Kerner, glaube ich,
Kerner Koch.
Dann gibt es dann natürlich diese hochästhetischen Dokumentationen über das Kochen und Essen, wie die bekannteste ist wahrscheinlich diese Chef's Table-Reihe bei Netflix, wo wirklich ganz außergewöhnlich, meintest du die?
Ich glaub, ach, du meintest ich Chef's Table?
Ja, ich glaube, ich meinte so. Chef's Table, genau. Ja, das sind Kochporträts und so, aber da gibt es ja Folgen, das sind wahre Kunstwerke, also das sind ja wirklich wunderbare Porträtfilme und das Essen wird praktisch ganz, das sind schon fast philosophische Stücke, wird auch ganz toll inszeniert. Naja, und dann gibt es solche Quatschsachen wie halt das bereits erwähnte Grill den Hänsler, wo das Essen eigentlich nur so als Aufhänger für verrückte Spiele und irgendwie so Gaga-Kram genommen wird. Und im Prinzip ist Dinner Club natürlich jetzt einerseits was Neues, weil es praktisch diesen Reiseaspekt, Regionen vorzustellen und gleichzeitig zu kochen, am Ende wird dann halt immer aufgetischt, verbindet, aber es ist auch so ein bisschen, als hätte, wie von der KI, also was dein Motto, was hatten wir noch nicht, was hat Erfolg, was mögen die Leute, was tun wir, was könnten wir hier mal zusammenwürfeln. Und naja, und dann haben die halt es geschafft, Amazon ist halt auch der Veranstalter, die sind ja nicht ganz arm, hier sechs sehr prominente Deutsche zusammenzufinden an diesen Tisch. Und in jeder Folge ist eben dieser Caminada unterwegs mit einer in einem Land und sie erzählen sich Geschichten und sie probieren kulinarische Sachen aus und dann immer am Ende der Sendung sitzen sie dann halt so an so einem Tisch, dann wird gekocht hinten und dann wird aufgetischt, wobei ich sagen würde, wahrscheinlich Caminada 99% gemacht und der prominente 1%, weil die Sachen sehen schon immer sehr spitzenmäßig angerichtet aus. Ich glaube kaum, dass einer von den deutschen Prominenten so viel drauf hat, dass er auch nur in Ansätzen diese Teller zubereiten könnte.
Weiß ich, also das kann ich nicht beurteilen. So, es ist, man sieht ihn auf jeden Fall beim gemeinsamen Kochen zu.
Ja.
Und das, aber du sprichst da jetzt schon das Grundproblem dieser ganzen Geschichte an. Es hat einen hohen Production Value, es hat auch vor allem einen hohen Financial Input, würde ich mal sagen, weil Amazon Prime da viel Geld reinsteckt. Das sind alles Außendrehs, teilweise, wie gesagt, bis nach Mexiko. Es gibt noch sowas wie in Zypern und Schottland sind sie und so weiter. Die nehmen sich schon ganz schön was vor und füllen das mit ganz schön viel Man and Material. Aber das ist pro Folge 30 Minuten lang. Und in diesen 30 Minuten muss das Ziel vorgestellt werden einmal kurz. Das heißt, die erste Tischrunde. Dann fahren sie los. Dann machen sie Filmaufnahmen vor Ort, lernen da Land und Leute kennen. Dann kommen sie zurück, kochen dieses Gericht nach, essen das zusammen.
Also und auch mehrere Gänge und so.
Mehrere Gänge und labern dabei über Gott und die Welt. Das ist wahnsinnig viel Stoff für 30 Minuten. Wenn du das über anderthalb Stunden gedehnt hättest, hätte es mehr Platz gehabt, wäre dann wahrscheinlich redundant und öde geworden. Das heißt, dieses ganze Format scheitert immens krachend an diesem Graben zwischen Anspruch und Umsetzung. So, ich finde tatsächlich die Idee gar nicht so schlecht. Ich finde auch die Leute, die sie da ausgewählt haben, das sind wirklich absolute A-Promis. Also ich kannte jetzt Caro Dauer nur vom Namen her, ist so eine Influencerin.
Super, super, super bekannt.
Genau, so, aber Herford, Bleibtreu, Potente, Tecklebrand und Kurt Krümer, das ist absolute A-Klasse. So, die zusammenzukriegen, nicht schlecht. Aber ich habe auch die ganze Zeit durch diese Hektik, die dadurch entsteht, dass sie so viel in so kurze Zeit reinpacken müssen, das Gefühl bekommen, dass ihnen komplett die Liebe zum Detail fehlt.
Ja, ja.
So, dass sie zwar wissen, was sie wollen, aber sie merken, oh, das muss da auch noch rein und das auch noch und das auch noch. Und das dann auch noch gepaart mit diesen Super-Egos, die da halt auftreten. So Leute, die die ganze Zeit wissen, dass die Kamera auf sie gerichtet sind. Also ich mag Moritz Bleibtreu super gerne. Aber wenn der den Mund aufmacht, dann ist das reine PR. Dann geht es nur um eine Punchline und sowas. Da kommt nicht in einer Sekunde kommt da Tiefe rein. Und wenn mal Tiefe entstehen könnte, wenn Teddy Tecklebrand zum Beispiel im Auto durch Portugal fährt und fängt an, über seine schwere Kindheit zu sprechen, dann sagt er dazu drei Worte und danach sagt plötzlich irgendjemand was über das geile Auto, mit dem sie da durch eine geile Landschaft cruisen. Das heißt, niemand hat eigentlich Interesse an der anderen Person und im Grunde genommen hat niemand Interesse an diesem Format, sondern nur daran, viel reinzustecken und High Value zu produzieren.
Ich glaube, wir sind, was Dinner Club angeht, komplett auf einer Linie. Ich finde, diese Serie hat ein ganz großes Timing-Problem. Hm. Die ist hektisch geschnitten. Also sie haben diesen Value, also sie haben diese Prominenten, die wirklich A-Level sind. Sie haben diese Reisen, sie könnten da wunderschöne Bilder produzieren. Alles ist irgendwie kaputt geschnitten, alles ist gehetzt, auf Tempo produziert und dann kommt noch der andere Aspekt. Also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hatten sie nicht genug gutes Material oder vielleicht haben sie nicht das Vertrauen in die Stärke. Wir haben ja wahrscheinlich 10-mal, 20-mal, 30-mal so viel gefilmt. Vielleicht haben sie nicht das Vertrauen in die Stärke des Materials gehabt, aber ich glaube, gerade weil wir ja hier beim Streamingdienst sind, also so 70, 80, 90 Minuten pro Folge hätte man doch auch machen können. Dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gewesen, wenn man da mit Bleibtreu auf irgendeinem Markt in Montenegro sitzt oder mit Potente irgendwo in Mexiko sich unterhält in so einer Bar und was isst. Hätte man vielleicht mehr Zeit für die Anekdoten gehabt. So ist es einfach nur irgendwie so lieblos, hektisch runtergeschnitten irgendwie.
Ja.
Und der andere Aspekt, den du genannt hast, den sehe ich auch so. Man ist sich jederzeit, in jeder Sekunde bewusst, dass da 6 absolute Medienprofis sitzen an diesem Tisch, die dieses Spiel mitspielen. Und deswegen fehlt so ein bisschen die Authentizität. Und deswegen hat man letztendlich gar nicht so das Gefühl, dass man diese Promis, dass man da irgendwie von den, von denen besonders viel erfahren würde oder so.
Nee, von denen nicht, von dem, vom Essen nicht und sowas. Und ich finde es tatsächlich schade, weil ich glaube...
Das ist ein bisschen verschenkt,
ja. Genau, ich glaube, dieser Ansatz, in diese Region reinzufahren, was halt Sarah Wiener auch schon gemacht hat, ist eigentlich ganz schön. Also, weil die dann auch nicht auf der Suche nach Sterneküche sind, sondern ein bisschen nach dem, was diese Region ausmacht. Welche Gewürze da, welche Gerüche, welche Geschmäcker und so weiter. Wenn man dem ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, dann hätte da wirklich was, also zumindest was Anheimelndes draus werden können, wo man vielleicht sogar einen Mehrwert draus hat und hinterher nochmal sagt, das koche ich mir jetzt mal auch, so ein montenegrinisches, so ein Fleischtopf oder sowas mache ich jetzt mal. Könnte ja passieren, das passiert hier leider nicht. Und dann muss halt irgendwann, sie sind in Schottland und dann kommt die Frage, sag mal, hast du eigentlich was unter deinem Rock an? Dann denke ich so,
ja.
wie hat es das durch den Schnitt geschafft?
Ja, weil so. Dauer, Caro Dauer ist, glaube ich, so Mode-Influencerin oder ja. sowas. Deswegen musste da noch irgendwas mit Klamotten rein irgendwie dann.
Also, weiß ich nicht.
Ich fand es nur lustig, weil ich war ja mit meinem Sohn im Oktober auch in Edinburgh und Glasgow, also wir haben ja so einen England-Trip, Schottland-England-Trip gemacht und in dieser sehr schottischen Hotel, wo wir da in Edinburgh waren, musste ich natürlich dann auch das schottische Frühstück bestellen und da war halt auch Blood Pudding, also Blutpudding und genau um diesen...
Und Haggis.
Haggis, genau. Und genau das... kommt dann, also so ein ähnliches Frühstück, wie ich da in Edinburgh bekommen habe, bekommen die beiden dann halt auch da vorgesetzt. Da habe ich natürlich gedacht, okay, interessant.
Ja.
Nee, aber insgesamt ja leider eine Enttäuschung. Und ich habe gesehen, dass aber trotzdem die Kritik, glaube ich, recht wohlwollend war.
Ja, die Süddeutsche hat das ein bisschen gefeiert. Ich war auch ein bisschen so, okay. Den hat diese Konzentration, also dieses Zugespitzte, hat die offenbar nicht gestört, weil, also, wenn es eine zweite Staffel davon geben sollte, was ich mir vorstellen kann, weil durch diese prominente Besetzung werden das viele Leute gucken, vielleicht gönnen sie dem meinen Tipp, wenn ihr zuhört jetzt von Amazon Prime, Viertelstunde mehr würde vielleicht sogar schon reichen. Einfach ein bisschen mehr
Zeit. Und
Mut
zur Ruhe.
Mut
zur Ruhe. Ein bisschen mehr Mut zur Ruhe, genau. Ja.
Okay.
Gut, sind wir uns einig, ne?
Gibt's das?
Ich weiß gar nicht mehr, wie einig wir uns damals waren vor, ja, ist ja schon fast 3 Jahre her, bei Severance. Das hat ja richtig lange gedauert, bis da jetzt die zweite Staffel kam. Es war klar, dass es eine zweite Staffel gibt, weil die erste Staffel auf einem brutalen Cliffhanger endete.
Ja.
Und die hatte 14 Emmy-Nominierungen, also es ist ja eine Serie, die 2022 eine große Welle gemacht hat. Jetzt endlich 10 neue Folgen gibt es von Severance, zweite Staffel bei Apple TV Plus, aber brutal im Wochenrhythmus. Das heißt, die Serie startet Freitag, 17. Januar. Und wenn man das hochrechnet mit 10 Folgen, läuft das Finale Mitte März.
Oh, das ist aber echt krass.
Also, das heißt, aber Severance ist wirklich ein Mystery-Stück, wenn man so will, wo dann halt auch diskutiert wird, oh, wie geht's weiter, was hat das jetzt wieder zu bedeuten und so. Und wahrscheinlich wird Apple so ein bisschen darauf bauen, dass da eben, ja, irgendwie so im Netz und so halt eine Befeuerungsmaschine halt läuft, die dafür sorgt, dass die Serie lange im Gespräch ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist immer noch interessant, vielleicht liegt es an Apple TV Plus, weil das nicht ganz so viele Leute haben. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Sperrigkeit der Serie, weil ich kenne Leute mit sehr gutem Geschmack, die gesagt haben, sie sind nicht über die erste Folge hinausgekommen, weil es für sie zu negativ, zu düster, zu seltsam war. Vielleicht noch mal ganz kurz, worum es geht. Also Severance ist eine, ja, wenn man so will, Near-Future, Science-Fiction, Mystery-Drama-Serie. Es geht um den Witwer Mark Scout, der irgendwo so im Nordosten wahrscheinlich der USA lebt, gespielt von Adam Scott. Und der hat einen obskuren, ja, man möchte fast sagen, kafkaesken Bildschirmjob bei einem mysteriösen Großkonzern namens Lumen Industries. Und das Besondere von Marks Job ist und gleichzeitig die geniale Grundidee des Serienschöpfers ist, dass Mark hat sich einer Operation unterzogen. Er hat einen Chip ins Gehirn eingesetzt bekommen, wie auch viele andere Mitarbeiter dieses Konzerns, das dafür sorgt, dass sie praktisch in 2 Persönlichkeiten zerfallen, nämlich den Inni, das ist die Person, die nur das Leben innerhalb des Konzerns und der Arbeitsstelle kennt und so wie er praktisch mit dem Fahrstuhl nach unten fährt und das Gebäude verlässt, wird er zum Audi, der zwar weiß, dass er bei Lumen Industries arbeitet, der aber ansonsten nicht weiß, was er da macht und so, also der ein geteiltes Leben führt. Severed ist ja auch, heißt, oder Severance heißt Durchtrennung, Unterbrechung, das ist so ein bisschen schillernder Begriff im Englischen, der für den es verschiedene Übersetzungen gibt, aber es geht praktisch, Durchtrennung ist vielleicht die beste Übersetzung im Sinne der Serie. Und ja, und diese Serie erforscht praktisch die Geheimnisse dieses Konzerns, die Geheimnisse dieser Menschen, die sich verloren fühlen, sowohl die Innies als auch die Outies. Es wird so ein bisschen als Work-Life-Balance verkauft nach außen, aber letztendlich leiden diese Menschen doch an ihrem Nichtwissen, an ihrer Abgeschnittenheit. So, jetzt habe ich lange geredet. Hast du denn die erste Staffel überhaupt zu Ende gesehen?
Nee, habe ich nicht zu Ende gesehen.
Du hast sie nicht zu Ende gesehen, okay.
Nee. Aber damit vielleicht auch genau aus dem Grund. Also so, ich fand die von der Konstellation her, fand ich die faszinierend. Ich fand sie auch sehr, sehr interessant eingerichtet. Also es ist ja so eine, wie soll man das nennen, so eine klaustrophobische Workspace-Horror-Serie im Grunde genommen. Also es ist halt diese Firma, diese Lumen Industries, oder wie heißt das,
Lumen Industries.
Lumen, ja. Industries, es ist halt so ein Komplex mit kilometerlangen Gängen, wo ein Gang wie der andere aussieht, überall tausende von Türen, die alle aussehen wie die nächste Tür, die Büros sehen alle aus.
Das ist eigentlich wie ein Stoff von Kafka.
Genau, es ist so Kafka gemischt mit Stanley Kubricks 2001 so ein bisschen. Sehr, sehr aseptisch. So ein bisschen so wie The Prisoner auf Ritalin. Also es ist so, Prisoner ist ja auch eine total weirde Welt, die aber sehr, sehr ästhetisch eingerichtet wurde. Und das ist hier genauso. Es ist alles sehr ästhetisiert und alles sehr, sehr stilisiert dadurch auch. Und dann siehst du diese verlorenen Gestalten da drin, die da halt irgendwie so nominell sowas wie einen Lebensfaktor bilden, aber ja auch irgendwie ständig nur repetitive Arbeiten machen, die völlig sinnlos sind, nämlich Zahlen in so kleine Körbe reinpurzeln zu lassen.
Ja.
Und du siehst dabei, wie sie, also in der ersten Staffel ist es ja sehr stark dabei, wie kommen sie in diesem Kosmos zurecht. So, die zweite Staffel, wenn ich das recht verstehe, ich habe nicht wahrscheinlich nicht so viel gesehen wie du.
Ich habe alle 6 Folgen gesehen, das sind die ersten 6 von 10, wurde von Apple den Journalisten zur Verfügung gestellt, die habe ich gesehen.
Ja, okay, und das ist ja jetzt wohl so, wenn du, vielleicht erklärst du es mehr, dass du dieser Konflikt zwischen Innie und Outie,
ja,
wird, also die Grenzen weichen mehr auf und es gibt mehr Situationen, wo sie diese Grenzen übertreten, was eigentlich nicht sein dürfte und sowas, also was im System nicht vorgesehen ist. Und der hat ja seine Frau, er ist ja Witwer, seine Frau verloren zu Beginn der ersten Folge, der ersten Staffel wird das klar, die ist aber womöglich gar nicht tot. Es wird aber nicht, also ich weiß nicht, wie weit jetzt,
ja, man sollte da jetzt nicht so viel. Nee,
aber es ist auf jeden Fall, die ist ja schon in der letzten Staffel, ist sie ja aufgetaucht. Also da kam ja schon dieser Verdacht auf, dass sie noch lebt und so. Also wo diese Welten immer durcheinander geraten und sowas, und das wird hier ausgehandelt. Und ich finde, es ist eine sehr verwirrende, psychisch fordernde Serie.
Ja.
Aber sie hat gleichzeitig entwickelt einen immensen Sog, den man sich ganz schwer nur entziehen kann.
Aber Jan Freitag schaffte es, sich dem Sog zu entziehen, weil du hast ja, obwohl du 3 Jahre Zeit hattest, die Serie nicht abgeschlossen.
Genau, aber das hat eher was mit meinem Arbeitsmodus zu tun. Also ich kann diesen Sog empfinden, ohne ihm nachzugehen.
Ich verstehe genau, was du meinst.
Ich bin kein besonders suchtanfälliger Mensch. So.
Ich habe auch bestimmt 20 Serien in meinem Portfolio, die ich super finde. Also die ich auch sehr gut besprochen habe und die ich tatsächlich nicht abgeschlossen habe, wofür ich mich dann manchmal schäme.
Unbedingt, das ist, muss schambehaftet sein.
Aber bei Severance ist es tatsächlich so, also was mich gekriegt hat, ist diese traurige Geschichte von diesem amerikanischen Jedermann, dieser Adam Scott. Man kennt ihn vielleicht aus Big Little Lies, da spielt er den Softie-Ehemann von Reese Witherspoon, der diese Rolle, finde ich, diese Hauptrolle hier wunderbar ausfüllt. Der spielt so ein bisschen so diesen amerikanischen, gut gelaunten Jedermann. Also so jemand, der eigentlich ein ganz trauriges Leben führt. Also er hat diesen frustigen Job, er hat diese traurige Backstory mit der Frau, die jung verstorben ist, die er sehr geliebt hat. Aber er ist halt, wie der Amerikaner halt so ist, man verbirgt die Trauer, die Traurigkeit einfach hinter so einem professionellen, gut gelaunten Lächeln und so, hinter so einer Oberfläche. Und letztendlich ist ja auch die Entscheidung von dieser Figur, sich dieser Severance-Prozedur zu unterziehen, also den Chip ins Hirn einpflanzen zu lassen, ist ja eine zutiefst traurige Entscheidung, weil er es ja macht, um den Schmerz, um den Verlust der Frau zu vergessen, wenigstens in diesen 8 Stunden, in denen er arbeitet. Also eine unfassbar traurige Grundkonstellation. Mhm. Aber dieser Mensch kommt ja dann nach Hause und macht halt aus diesem seinen Haushalt, bringt den Müll raus, spricht mit der Nachbarin und so weiter, hat eine Schwester, hat so ein Leben außerhalb dieses Lumen Industries Gebäudes. Es ist immer sehr kalt, es ist immer Winter da, mhm, liegt Schnee und so weiter. Und diese Figur, die hat mich einfach unheimlich gekriegt. Und ich verstehe, dass Leute sagen, boah, das ist ganz schön viel Konzept. Das ist irgendwie, wenn die da ewig durch diese retrofuturistischen Gänge gehen oder vor diesen retrofuturistischen Computerbildschirmen sitzen, das ist mir alles zu theoretisch oder gewollt. Aber nein, wenn man sich auf diese Serie einlässt, steckt da sehr, sehr viel menschliche Tiefe und auch vor allem sehr viel Talent drin. Also sehr gut geschriebene Dialoge, sehr interessante Gedanken, sehr interessante Figuren.
Ja, und auch
toll besetzt auch.
Ja, sie verlangt dir auch was ab, weil du, weil auf dem Bildschirm oftmals sehr wenig passiert. Also ja, es ist so, sind so weiße Flächen im Grunde genommen, die sich um kleine Punkte in diesen Räumen herumgruppieren, wo etwas passiert. Und du musst deinen Blick schärfen auf diese, also du musst ihn zurichten sozusagen auf das, was da passiert. Und lernst dadurch fast schon so eine Fokussierung deiner Konzentration auf das Wesentliche in einem Raum. Also es ist fast so wie so ein Lernprogramm für Leute, für Schlaganfallpatienten oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen überdreht ist.
Interessanter Aspekt,
ja. Aber es ist wirklich so, du guckst diesen, du scannst den Bildschirm ständig ab beim Gucken, wenn du einen großen Bildschirm hast, habe ich nicht. Und suchst darin so die Fixpunkte der Geschichte und findest die dann manchmal auch. Und das ist fast schon so ein soziopsychologisches Experiment mit dir selbst. Wie reagierst du auf diese Serie? Und das fand ich so faszinierend daran. Deswegen fand ich das, so momentweise fand ich das immer wieder toll, aber ich habe dann auch immer wieder gespürt, boah, wenn du das jetzt 10 Stunden lang durchhältst oder wie lange das auch immer ist, sowas, dann laugt dich das aus eher. Vielleicht habe ich das deswegen nicht durchgezogen.
Also man muss ja sagen, es gibt ja diese Serien, wo ganz klar ist, hat sich jemand vorgenommen, das auf eine gewisse Zeit auszudehnen. Das ist bei Severance, wenn man es wirklich dann mal sich in diesen Sog reinbegibt und dann bis zum Ende durchzieht, das ist eine ganz stringente Erzählung. Und es ist vor allem wie viele andere Serien wie Breaking Bad oder jetzt Andor, das sind Serien, die brillant vom Ende her gedacht sind. Das heißt, der Serienschöpfer Dan Erickson hier in dem Fall, die haben sich eine Geschichte ausgedacht und die ist von vornherein auf eine gewisse Zeit und auf eine Entwicklung ausgelegt. Und es ist nicht so wie bei anderen Serien, Big Little Lies oder jetzt Squid Game, dass man, ups, es war ja so erfolgreich, jetzt müssen wir überlegen, wie könnte man das denn noch weitererzählen? Nein, das ist schon wirklich, das ist nicht redundant, das entwickelt sich stetig weiter, das hat seine Turning Points und jetzt vielleicht mal an die Leute gerichtet, die die erste Staffel gesehen haben und die auch gut fanden, die sich jetzt auf die zweite Staffel freuen. Tatsächlich ist die erste Folge der neuen Staffel etwas verwirrend.
Mich hat sie sehr verwirrt.
Sie ist auch nicht unbedingt die beste. Was man unbedingt machen sollte, ist die letzte Folge von der ersten Staffel nochmal zu sehen, weil es ist lange her und man versteht es irgendwie nicht so richtig. Die schließt Patsch direkt daran an. Es gab ja auch einen großen Cliffhanger. Aber die Serie gewinnt dann ab der zweiten, dritten, vierten Folge enorm an Qualität. Sie variiert auch. Also es gibt neue Welten, die da entstehen. Es gibt auch neue Figuren, es gibt neue Erzählthemen und Stränge. Und ich finde die zweite Staffel, ich war dann, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, ich war wieder genauso drin wie in der ersten Staffel. Also Okay. Ich glaube, die ist nicht schlechter als die erste
Großes
Staffel.
Großes Lob an Ben Stiller auf jeden Fall anscheinend. Ne?
Das der 5 von 10 Folgen inszeniert hat.
Interessant, also dass so ein Kindskopf so eine Serie spielt. Also so jemand, der mit dem Portfolio bekannt geworden ist, das er hat, so finde ich.
Aber
das,
ist ja schon ein renommierter Regisseur.
Total, total, sowas. Aber trotzdem assoziiert man ja was anderes mit ihm. Und deswegen ist es so, ich glaube, er hat viele Leute überrascht mit dem, was er da gemacht hat. So.
Das stimmt, das ist nicht unbedingt sein Genre, was er da macht. Ja. Ne? So, man muss halt nochmal wirklich sehen, der Cast kehrt zurück, also Adam Scott, Britt Lower, die ich ganz toll finde, das ist diese rothaarige Hallie da, seine Kollegin, Zach Cherry als Dylan, John Turturro wieder ganz toll als Irwin und dann natürlich die prominenten Nebenfiguren Patricia Arquette als Miss Cobell, Christopher Walken als Bert, sind alle wieder dabei. Dremel Tillman, das war so eine Entdeckung als dieser Mr. Milchick, dieser Aufpasser, die sind alle wieder dabei.
Bitte? Mr. Milkshake.
Ja, genau. Einer sagt in der zweiten Staffel Mr. Milkshake und dann sagt eine andere Figur, nee, Mr. Milchick. Genau. Also von mir aus wieder eine klare Empfehlung und die Leute, die immer noch Severance nicht gesehen haben, ich kenne wirklich viele Serienfreunde, die das sagen, ja, ich habe gehört, es soll ganz gut sein, aber die noch nicht eingestiegen sind. Es ist wirklich eine der klügsten, interessantesten und kreativsten Serien, die es da draußen gibt. Auch weil sie so ganz anders ist als alles andere, was man gucken kann, auch von der Grundidee und von der Ästhetik.
Ja,
das ist also eine dicke, dicke Empfehlung.
So, experimentelles Fernsehen, das ist ja was wir uns alle
und trotzdem mal zumuten gutes Erzählfernsehen. Ja. Genau. Ja, damit sind wir für heute durch. Auch eine noch, der Fernsehpodcast kehrt am letzten Tag des Januars, am Freitag, dem 31. mit der nächsten regulären Folge zurück. Und dann, kleiner Teaser, machen wir normalerweise nicht, holen wir auch eine Serie nach, über die momentan in meinem Bekanntenkreis sehr intensiv gesprochen wird. Das ist der Western-Abgesang American Primeville bei Netflix. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen und wenn noch nicht, dann schaut es euch an und hört euch an, was wir in 14 Tagen darüber zu sagen haben. Da ansonsten wünschen wir von euch, dass ihr diesen Podcast abonniert auf eurem Podcast-Player und dass ihr uns vielleicht bei den großen Abspielstationen, falls ihr sie nutzt, oder auch bei den kleinen, bei Apple Podcasts oder Spotify, dort eine positive Bewertung hinterlässt. Das würde uns entscheidend weiterhelfen, wenn es darum geht, diesen Podcast vielleicht mal irgendwann ein bisschen besser zu finanzieren. Jan, hast du noch irgendwas beizutragen zur heutigen Sendung, was dir noch fehlte?
Nee, nichts zur heutigen Sendung, auch noch nichts zur nächsten Sendung zwischendurch. Also nach der nächsten Sendung ist ja schon wieder Wahl und alles. Also mal gucken, wie sich's entwickelt. Ich habe nichts zu sagen.
Du denkst jetzt schon über die fiktionalen...
Ich denke immer über das Fiktionale.
...hinaus, genau. Wir freuen uns auch über Zuschriften von euch unter fernsehpodcast@web.de. Ja, und dann sagen wir erstmal tschüss bis zum Monatswechsel Januar, Februar. Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen.
Macht's euch warm zu Hause.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.